Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Das verändert natürlich das Bild, dass Friedhof immer das ordentliche Grab ist, mit den Erikas und mit den Stiefmütterchen und im Frühjahr so, im Sommer so und im Herbst und dann am Allerheiligen und so. Genau das nicht. Das nicht.
Sondern es soll ein Ort für alle sein. Und ein offener Ort und ein Ort, der tröstet, auch wenn man vielleicht gerade keine Person verloren hat, sondern in einer schwierigen Situation ist. Also ich glaube, der Friedhof kann viel mehr sein als dieser Ort, wo Gräber aneinandergereiht liegen und immer nur wenige Leute da sind, um diese kleinen Gräber dann zu pflegen.
Wir müssen den Friedhöfen Bedeutung geben, weil nur wenn die Friedhöfe wieder eine Relevanz in der Gesellschaft haben, werden sie nicht sterben.
Allerheiligen, aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Im November, da gehen viele Menschen zum Friedhof, um Verstorbener zu gedenken. Und wenn die Besucher Gräber mit Blumen und Kerzen schmücken, dann wird ihnen vermutlich nicht entgehen, wie sehr Friedhöfe sich in den vergangenen Jahren verändert haben. Und ins Auge fallen dabei vielleicht vor allem die vielen Freiflächen. Denn immer mehr Menschen wollen sich im Friedwald oder Ruheforst bestatten lassen. Auffallend auch die vielen kleinen Grabstätten für die Urnen. Denn im Trend liegt die pflegeleichte und kostengünstige Bestattung.
Ja, und diese Entwicklung ist für kommunale und kirchliche Friedhofsträger vor allem ein finanzielles Problem. Denn Friedhöfe finanzieren sich hauptsächlich aus Grabgebühren. Kommunen und Kirchengemeinden sind also herausgefordert, ihre Bestattungsorte zukunftsfähig zu machen. Wie das gelingen könnte, zeigt ein Experimentierfeld für Friedhöfe in Süßen, einer baden-württembergischen Gemeinde zwischen Stuttgart und Ulm. 2023 wurde dieses Experimentierfeld eröffnet und das wollen wir uns heute ansehen.
Ein Ort für die Lebenden, den Friedhof neu denken. Das ist heute unser Thema bei Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Herzlich willkommen, sagen Florian Breitmeier
und Brigitte Lehnhoff.
Brigitte, du hast dir jetzt im Herbst im süddeutschen Süßen das schon erwähnte Experimentierfeld angesehen. Bevor wir gleich zum Rundgang starten, habe ich aber noch eine grundsätzliche Frage. Was ist denn auf den Punkt gebracht, das Neue an dieser Anlage? Also es ist doch so, dass schon seit vielen Jahren Kommunen oder Kirchengemeinden versuchen, ihre Friedhöfe attraktiver zu gestalten.
Der Unterschied liegt in der Überzeugung, dass das Grab nicht in erster Linie für den Verstorbenen da ist, sondern für die Hinterbliebenen. Oder weiter gefasst, der Friedhof ist nicht nur für die Toten da, sondern auch für die Lebenden. Diese Überzeugung, konsequent zu Ende gedacht, hat Folgen für die Grab- und Friedhofsgestaltung. Unseren Rundgang möchte ich daher auch nicht bei einer Grabstätte beginnen. Unseren ersten Stopp machen wir an einem Hochbeet, angelegt etwa in Tischhöhe und eingefasst mit Holzpaneelen. Die Form ist ganz frei und geschwungen, wie eine kleine Insel.
Und wenn wir es da mal vielleicht außen rum gehen, was man so sieht, also hier dieses Schleierkraut, das ist die Minze, da habe ich Senfkraut, da habe ich Erdbeeren. Alles, was wächst und gedeiht, Sinnen, also Düfte, Farben, Blattstrukturen, Obstsorten, Gemüse. Man kann hier naschen, man kann hier ernten. Das ist alles mit allen Sinnen wahrzunehmen. So, aber was hat es mit Friedhof zu tun? Warum auf dem Friedhof?
Warum ein Sinnesgarten auf dem Friedhof? Das fragt Günter Czasny, Initiator der ganzen Diskussionen, die zum Experimentierfeld in Süßen geführt haben.
Hier in dieser Bepflanzungsanlage ist ein ständiges Werden und Vergehen über das ganze Jahr sichtbar. Beginnt mit den Schneeglöckchen, kommen die Osterglocken. Es ist immer etwas im Werden, aber auch immer etwas im Vergehen. Und das zu sehen, was die Natur uns vorzeigt und zu verstehen, dass wir auch Bestandteil sind dieses Prozesses des Werdens und des Vergehens, ist so der Überbau. Und wir ermutigen die Kommunen und die Gemeinden, wenn sie hier sind, baut doch so Sinnesgärten auf euren Friedhöfen und ladet eure Bildungseinrichtungen, eure Kindergärten, eure Grundschulen ein. Lasst die Kinder das hier erleben, um den Kindern klarzumachen, ja, das ist das Leben. Ein Bürgermeister stand hier und hat von seinem Bauberufsleiter gesagt, ich weiß schon, wo wir das bauen, gleich morgen hinten in der Kapelle, da haben wir ein Stück die Wiese, kriege ich mit dem Schulleiter, ich finde eine tolle Idee.
Das klingt auch überzeugend, finde ich, ein ganz niedrigschwelliges Heranführen an die Themen Sterben und Tod. Aber ich stelle mir auch vor, da wuseln womöglich Kinder einer Grundschulklasse um diesen Sinnesgarten herum und wenige Meter weiter steht vielleicht jemand in tiefer Trauer am Grab. Wie soll das denn zusammengehen?
Also das ist schon eine Herausforderung, die aber den Entwicklern in Süßen durchaus bewusst ist. Und natürlich darf man auch davon ausgehen, dass den Kindern vor dem Besuch vermittelt wird, dass es um einen besonderen Ort geht. Das ist das eine. Das andere ist, und das wird in Süßen gezeigt, dass es sehr gute Möglichkeiten gibt, Bereiche des Trauerns und des Gemeinschaftserlebens auf einem Gelände zu haben, aber doch voneinander zu trennen. Um konkret zu werden, das Experimentierfeld umfasst eine Fläche von etwa 6000 Quadratmetern, also in etwa so groß wie das berühmte Fußballfeld. Es liegt langgezogen an einem Hang und allein dadurch gliedert es sich in zwei Ebenen. Das trennt schon mal auf ganz natürliche Weise, wäre aber auch anders zu erreichen, durch eine Baumallee vielleicht, einen breiten Weg oder ähnliches. Dann aber der entscheidende Schritt: Freiraumplaner und Landschaftsgärtner haben Räume entstehen lassen. Der Sinnesgarten zum Beispiel ist umgeben im Wechsel von Schilf und schmalen senkrechten Holzlatten. Das schafft optisch einen eigenen Bereich, wirkt aber trotzdem leicht und durchlässig.
Und wie ist das bei der Grabgestaltung? Also wie lassen sich da Räume schaffen?
Als Beispiel nehme ich einfach mal das Gräberfeld, was mich besonders angesprochen hat. Stell dir eine Rasenfläche vor, 12 x 8 Meter. Rundherum sind Zierapfelbäume gepflanzt. Und was sofort auffällt, die Kronen dieser Bäume sind so geschnitten und erzogen, dass sie ein Dach bilden.
Also das architektonische Konzept ist wirklich so diese Beschütztheit, dieses Umsorgtsein, Geborgenheit zu vermitteln, ohne jetzt ein Haus zu bauen. Aber diese Dachbildung der Bäume trägt ganz stark dazu bei, natürlich auch diese Böschungen.
Und unter diesem Dach, auf der Rasenfläche, sehen wir Sitzbänke und Grabzeichen aus hellgrauem Naturstein. Diese Grabzeichen sind entweder Platten, Quader oder auch etwas höhere Stelen, alle mit einer Grundfläche von 40 x 40 Zentimetern. Und genau diese Fläche gibt es noch einmal vor jeder Platte, jedem Quader, jeder Stele.
Und das ist für uns das ganz große Zentrum, diese Fläche. Jeder Beisetzungsort bei uns in dieser Anlage hat eine Interaktionsfläche, wo die Angehörigen das tun dürfen, was ihnen gut tut.
Sie dürfen dort also Bodendecker pflanzen oder Blumen, sie dürfen Gegenstände ablegen oder sich entscheiden, gar nichts zu machen und Rasen einzusehen.
Okay, und trotzdem ist mir der Sinn dieser Fläche noch nicht so ganz klar geworden, denn der Trend ist doch eigentlich ein anderer. Also er geht doch immer mehr hin zu anonymen Bestattungen und Urnengräbern, weil das kostengünstig und auch pflegeleicht ist.
Das ist das, was Menschen erst einmal denken und sagen. Was sie später tun, ist aber oft etwas ganz anderes. Und diese Beobachtung machen wirklich alle Friedhofsträger.
Dass auf anonymen Wiesen eben doch überall Blumen liegen, Kerzen, auf Plattenfeldern, überall liegen Blumen, Kerzen, vor den Kolumbarienwänden, Meere von Blumen und Kerzen und all diese Dinge. Und dann fragt man sich, Moment, warum? Warum sagen die Menschen, ich will das nicht? Und dann tun sie aber trotzdem die Dinge und das stimmt irgendwas nicht.
Sagt Günter Czasny in seiner Funktion als stellvertretender Geschäftsführer der Kunstgießerei Strassacker in Süßen. Einer von drei Geschäftsbereichen ist sakrale Kunst. Und dort würde sich der Trend zu kleinen Urnengräbern wirtschaftlich bemerkbar machen. Das war absehbar. Wie also reagieren? Die Verantwortlichen der Firma haben den Trend erst einmal beobachtet und wollten dann das Verhalten der Menschen einfach besser verstehen.
Das war der Moment, wo wir dann das Ganze an die Wissenschaft übergeben haben. Und gesagt haben, so, da brauchen wir jetzt vielleicht mal die Theologen oder die Soziologen. Aber es waren dann eigentlich die Psychologen, die dann hier so eine Tür aufgemacht haben, warum die Menschen das tun und sich so und so verhalten.
Und was sagen die Psychologen?
Ja, die Psychologen sagen, dass wir in unserem Unterbewusstsein Notfallprogramme haben, die uns immer dann helfen, wenn es brenzlig wird. Also wenn man irgendwo hinfasst, wo es heiß ist, zieht man die Hand zurück oder wenn es gefährlich wird, rennt man weg.
Wir reagieren also intuitiv. Und das, was hier passiert an diesen Beisetzungen, ist auch die Intuition, dass wir Dinge tun, die uns gut tun. Und wenn man sieht, was Menschen hier tun, wie sie dort so interagieren, wir wissen, dass sie jetzt in dem Moment eigentlich in der Kommunikation zum Verstorbenen sind.
Also mit anderen Worten, dieses scheinbar widersprüchliche Verhalten ist gar kein widersprüchliches Verhalten, sondern vielmehr eine Art Selbsthilfe im Trauerprozess.
Also so ist es aus psychologischer Sicht wohl zu sehen und wir gehen darauf auch noch genauer ein. An diesem Punkt ist mir aber der Hinweis wichtig, dass aus dem Engagement der Kunstgießerei sich ein jahrelanger Diskussionsprozess entwickelt hat mit Workshops und Tagungen, an denen viele Professionen beteiligt waren. Psychologen, Theologen, Soziologen, Landschaftsarchitekten, Friedhofsträger, Bestatter, Steinmetze, Gärtner. Und irgendwann hieß es dann, wir dürfen nicht nur diskutieren, wir müssen das ausprobieren und anschaulich machen. Und so ist es zu dem Experimentierfeld gekommen, das übrigens den Namen Campus Vivorum trägt, Feld der Lebenden.
Ich möchte nochmal bei diesem Stichwort bleiben, anschaulich machen. Du hattest ja auch gesagt, es geht darum, den Friedhof stärker auch für die örtliche Gemeinschaft, also für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. Der Sinnesgarten ist ein Beispiel dafür, aber gibt es noch weitere?
Ja, ein weiteres Beispiel ist der Raum zum Gedenken, zur Andacht oder zum Erinnern.
Gelingt es uns vielleicht in die Zukunft gedacht, Friedhöfe so ins Verständnis zu bringen, dass auch Bürger, die Trauer haben, das Grab ist vielleicht in einer anderen Stadt, oder es gibt ja kein Todesfall für die Trauer. Beziehung verloren gegangen, Gesundheit verloren, Arbeitsplatz, andere Gründe der Trauer. Gelingt es denn auch diesen Bürgern zu signalisieren, auch ihr seid eingeladen. Unser örtlicher Friedhof ist für euch der Ort, wo ihr auch eure Trauer hintragen dürft.
Ja, das ist ja wirklich eine interessante Idee. Wie wird die denn umgesetzt?
Stell dir eine rechteckige Fläche vor, 13 mal 6 Meter, grasbewachsen und bis etwa über Kopfhöhe umgeben von einer Mauer aus Gneis, einem graubraun melierten Naturstein. Der Raum ist von zwei Seiten offen zugänglich und im Inneren ragen aus der Mauer an verschiedenen Stellen kleine Regalböden. Da kann man etwas draufstellen oder dranhängen. Außerdem gibt es in diesem Raum einen Tisch aus Gneis mit einer großen glatten Oberfläche, auf der man kreativ werden kann.
Hier ist eine Box, wo ich Briefe reinwerfen kann. Hier, da kann ich Briefe reinwerfen und da kann man übers Jahr zwei, drei schöne Veranstaltungen machen, wo man vielleicht eine Lesung macht, vielleicht ein kleines Konzert macht, wo man auch diese Briefe verbrennt. Und das könnte so ein Raum sein, wo dieses Zusammenkommen nochmal unglaublich unterstützt wird.
Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz den Raum der Zeit vorstellen. Baumaterial für die Wände sind in diesem Fall Holzscheiben aus heimischer Lärche. Darin eingelassen offene Metallkästen mit Platz für Urnen. In der Mitte steht eine breite Sitzbank. Dieser Raum der Zeit ist ein Angebot an Menschen, die sich überfordert fühlen, ad hoc eine Entscheidung über die Grabart zu treffen. Sie können ihre Urne dort für eine bestimmte Zeit einstellen und sich in Ruhe auf dem Friedhof ansehen, welche Möglichkeiten es gibt.
Aber da stellt sich doch die Frage, gibt es für diese Art Zwischenraum überhaupt einen Bedarf?
Also diesen Bedarf gibt es definitiv. Nach meinem Besuch im süddeutschen Süßen habe ich unter anderem mit Carsten Hellberg gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Hamburger Friedhöfe und Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Friedhöfe beim Deutschen Städtetag. Carsten Hellberg hat sich das Experimentierfeld bereits 2023 angesehen, im Jahr der Eröffnung also. Und der Raum der Zeit zählt für ihn zu den besonders beeindruckenden Gestaltungsvorschlägen.
Und wir in Ohlsdorf sind gerade im Gedanken, so etwas zu vollziehen, dass es eine Interimsaufbewahrung gibt. Aber da sind wir gerade dabei, weil darüber, und das haben wir auch erfahren, sind ganze Familien schon entzwei geworden, weil ein Familienmitglied etwas anderes angeordnet hat, was nicht abgestimmt war. Von daher reden wir aus eigener Erfahrung. Das finde ich eine großartige Idee, Menschen Zeit zu geben, um den endgültigen Ort für die Trauer und später das Gedenken zu finden.
Und wie steht der Geschäftsführer der Hamburger Friedhöfe zu der Idee, dass jedes Grab eine kleine Fläche haben soll, also frei zur individuellen Gestaltung?
Carsten Helber geht in seiner Antwort zurück in die 1980er Jahre. Damals wurden anonyme Beisetzungen populär, aus Kostengründen oder weil man den Angehörigen nicht zur Last fallen wollte.
Was wir aber gesehen haben, ist, dass wir den Angehörigen vielfältiges Leid angetan haben. Zum Beispiel an diesen anonymen oder an diesen Gruppenbeisetzungsorten haben wir Niederlegungsflächen, wo die Menschen ihre Blumen hinlegen können. Aber das entspricht überhaupt nicht den Bedürfnissen der Menschen. Das haben wir gelernt.
Bedürfnis vieler Menschen sei ein fester Ort zum Trauern, an dem sie auch Trauerhandlungen vollziehen können. Etwa eine Rose ablegen, einen Kiesel oder anderes.
Von daher gehen wir eigentlich noch ein Stück weiter, dass wir sagen, das gesamte Grab ist eine Interaktionsfläche. Und wenn ich meine, dass mein Angehöriger so gerne gegärtnert hat, dann erlauben wir es auch, das haben wir schon die ersten Male gesehen, dass da ein Gemüsegarten entsteht auf dem 2 Quadratmeter. Warum denn nicht? Ne? Ich vertrete immer die Ansicht, dass wenn es keine anderen stört, dann muss man auch viel, viel Individuelles erlauben können.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es keinen stört, haben wir ja gerade gehört. Aber ich kann mir so ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass dann doch jeder macht, was er will.
Also ganz so ist es dann doch nicht. Gehen wir nochmal auf das Experimentierfeld in Süßen. Das ist ja so gestaltet, dass die Gräber eben nicht in Reih und Glied angelegt werden, sondern eingebettet sind in eine Gestaltungsidee. Angenommen, ein Areal ist vorgesehen für 10 Urnengräber. Dann ist dieses Areal schon gestaltet, indem bestimmte Grabzeichen vorgegeben sind, durch Bepflanzung, mit Bodendeckern, Blumen und so weiter. Wenn nun eine Grabstelle tatsächlich belegt wird und jemand etwas Ungewöhnliches dahinstellt, denke ich, fällt das gar nicht mehr so auf, sondern wird quasi gerahmt. Günter Chastny ruft noch einmal den Grundgedanken in Erinnerung, der hinter dieser Gestaltungsfreiheit steht.
Das, was trauernde Menschen an diesen Orten tun, tun sie nur aus dem Grund, was ihnen gut tut. So viel Freiheit wie nur irgendwie möglich in der Trauer. Aber natürlich in einer bestimmten Rahmung, dass ich sage, das ist da ein Bereich, hier darfst du, aber du darfst hier keinen Mammutbaum pflanzen. Und wenn du meinst, du musst hier Brennnesseln pflanzen, weil die dir wichtig sind, dann pflanze sie. Aber wenn die rauswachsen, dann schneiden wir zurück, soweit es notwendig ist.
Ja, aber gerade dieses Akzeptieren und Respektieren, was der Nachbar macht, das muss ja nicht immer konfliktfrei verlaufen. Also das kann ja schon eine große Herausforderung sein.
Sehe ich auch so. Aber vielleicht fällt das Respektieren leichter, wenn man sich bewusst macht, was wahrscheinlich in Hinterbliebenen vorgeht, wenn sie am Grab aktiv werden. Gesprochen habe ich darüber mit Michael Lehofer. Er ist Psychotherapeut, ärztlicher Direktor im Landeskrankenhaus 2 im österreichischen Graz und leitet dort die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie. Für die Gestaltung des Experimentierfeldes in Süßen kamen von ihm wichtige Impulse. Erreicht habe ich Michael Lehofer über ein Videogespräch.
Wenn wer stirbt, dann stirbt ein Teil unserer Identität. Und je nachdem, wie viel dieser Identität stirbt, desto mehr trauern wir. Mit anderen Worten, es wird uns, wenn wir einen liebenden Menschen verlieren, etwas aus dem Herz gerissen. Und damit wir den Trauerprozess, die sogenannte Trauerarbeit vollziehen können, lohnt es sich, wenn wir einen bestimmten Platz haben. Einen Trauerplatz, der uns dann die Möglichkeit eröffnet, uns von dieser Idee, dass wir ohne den anderen nicht leben können, befreit. Man denkt schon liebevoll an ihn, aber man kann ohne ihn leben.
Das heißt also, es geht darum, dass ein Mensch nach einem Verlust, der auch bleibt, sich aber auch wieder dem Leben zuwenden kann.
Oder vielleicht könnte man sogar sagen, frei zu werden für ein neues Leben.
Trauern bedeutet auch, dass man sich von dem, was man verloren hat, emanzipiert. Und dieser Emanzipationsprozess vom Verlust, den das Trauern ermöglicht, der ist für viele Menschen erschreckend und daher wehren sie sich dagegen, aufhören zu trauern. Aber gewöhnlich ist es so, Trauern hat den Effekt, dass man in eine neue Freiheit kommt.
Und was heißt das nun wiederum für die Gestaltung der Friedhöfe?
Michael Lehofer hat diese Frage mit einem ganz aktuellen Beispiel beantwortet. Ein Freund von ihm ist kürzlich in Lemberg in der Ukraine gewesen und hat dort einen Friedhof besucht, auf dem sehr viele junge gefallene Männer begraben sind.
Und er hat mir erzählt, dass dieser Friedhof eigentlich ein Wohnplatz für die Angehörigen ist. Die sind bis spät in der Nacht dort, essen dort, sprechen miteinander, trösten sich, singen miteinander. Das ist sozusagen ein Platz, der ihnen hilft, gemeinsam die Situation zu bewältigen. Und ein moderner Friedhof sollte so etwas sein. Ein Kommunikationsort, sowohl von mir mit mir selbst, mit dem Verstorbenen, aber auch mit anderen, sozusagen ein wohnbarer Ort.
Wohnbarer Ort, das Stichwort verweist auf eine Profession, die für ein Neudenken der Friedhöfe wichtig ist, für das Thema aber noch sensibilisiert werden muss. So jedenfalls habe ich Konstanze Petrov verstanden. Sie ist Landschaftsarchitektin und an der Hochschule Geisenheim Professorin für Freiraumplanung und Gesellschaft. Gestolpert bin ich über die Betonung der Gesellschaft und habe zunächst mal gefragt, ob Landschaftsarchitekten nicht immer für die Gesellschaft planen.
Natürlich bauen wir immer für die Gesellschaft, aber ganz viele Bereiche im Studienbereich Landschaftsarchitektur, auch in der Forschung, drehen sich nicht um Menschen und um die künftigen Nutzerinnen und Nutzer, sondern darum, wie man plant und baut vor allem. Aber die Bedürfnisse einer Gesellschaft und wie sie sich wandeln und wie das wiederum in die Planung eingespeist werden soll, das ist schon ein eigenes Gebiet und deswegen auch diese Betonung.
An den Diskussionen, die schließlich zum Experimentierfeld in Süßen geführt haben, war Konstanze Petrov beteiligt. Sie hat geforscht zu Friedhöfen als Kommunikations- und Alltagsorten. Zwei Beobachtungen hat sie dabei zusammengeführt, dass es auf den Friedhöfen immer mehr Freiflächen gibt und dass auf Friedhöfen sich Menschen zwar begegnen, aber oft für sich allein sind, nicht in Kontakt kommen.
Und das sehen wir als PlanerInnen als Potenzial, dass man dort Orte schafft, wo sich Leute begegnen können. Einerseits die, die da ein Grab dort pflegen und regelmäßig dorthin kommen, die kennen sich ja in der Regel auch. Und dann geht es auch darum, für eine ruhige, kontemplative Nutzung allen anderen auch Angebote zu machen. Also dieses Grünangebot, was der Friedhof ja auch ist in der Stadt, zu nutzen, besser auszunutzen und schöne Orte zu schaffen, wo man sich im Grün in Ruhe treffen kann.
Hat die Freiraumplanerin da auch Beispiele genannt, was sie sich konkret vorstellt?
Sie hat zum Beispiel von Kommunen berichtet, die nicht mehr benötigte Kapellen umfunktionieren zu Cafés oder Treffpunkten.
Auch Hamburg-Ohlsdorf macht sowas. Die haben ja sehr viele Kapellen, die umgenutzt werden müssen, weil sie einfach nicht mehr verwendet werden für ihren eigentlichen Zweck. Und da kommen auch ganz andere Dinge rein, zum Beispiel auch Galerien. Dass man aber Orte auf dem Friedhof implementiert, wo sich Leute wirklich treffen können, wo diese Einladung, diese explizite Einladung im Freiraum ist, hier kommt zusammen, esst zum Beispiel gemeinsam, feiert den Geburtstag des Opas, der gestorben ist, in der Nähe seines Grabes. Sowas gibt es noch nicht.
Brigitte, dann lass uns nochmal zurückkommen auf die Landschaftsarchitektin. Sie hat ja den Friedhof Hamburg-Ohlsdorf erwähnt als Beispiel dafür, wie Bürgerinnen und Bürger von einem Friedhof als Gemeinschaftsort profitieren können. Also ist doch auch diese Idee nicht so ganz neu.
Tatsächlich ist Ohlsdorf ein Friedhof, der schon lange für die Stadtgesellschaft geöffnet ist. Immerhin ist Ohlsdorf, soweit ich weiß, der größte Parkfriedhof der Welt, der aber dieselben Probleme hat wie andere Friedhöfe. Und um ihn zukunftsfest zu machen, hat die Hamburger Umweltbehörde 2016 zum Bürgerbeteiligungsprozess Ohlsdorf 2050 aufgerufen. Und daraus ist unter anderem entstanden, dass von den 12 Kapellen die 4 nicht mehr benötigten umfunktioniert worden sind. Zur Bildungskapelle, Veranstaltungskapelle, Kulturkapelle. Also da geschieht schon sehr viel im Sinne von Friedhof als Sozialraum. Im Gespräch mit Carsten Hellberg hatte ich aber den Eindruck, dass der Friedhof als Trauerort neue Impulse bekommen soll.
Was mich viel, viel mehr bedrückt, ist, dass Gräber einfach nicht mehr besucht werden, verwildern. Und das ist der viel, viel größere Schaden, weil sie keine Relevanz haben, weil Friedhofsordnungen überreguliert sind.
Auch auf den Hamburger Friedhöfen ist deshalb individuelle Grabgestaltung immer mehr ein Thema, sagt Carsten Hellberg. Und es soll auch ein neuer Trauerort für die örtliche Gemeinschaft entstehen, für die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt.
Wir begreifen uns gerade in Ohlsdorf auch als ein Abbild der Stadtgesellschaft. Und so vielfältig die Stadtgesellschaft auch mit ihren Katastrophen ist, dass wir ein Gedenkort dafür sind. Und das ist das Nächste, was jetzt im nächsten Jahr kommt. Es wird einen zentralen Gedenkort für die Leiden der Corona-Epidemie bei uns auf dem Friedhof geben.
Friedhöfe sollen ein Ort für alle sein. Da ist sich der Geschäftsführer Carsten Hellberg ganz einig mit den Initiatoren des Experimentierfeldes für Friedhöfe in Süßen. Und wenn ein Friedhof zu einem Ort auch für die Lebenden wird, hat er für eine Kommune natürlich eine ganz andere Bedeutung, sagt Hellberg. Dann sollten sich auch die finanziellen Probleme lösen.
Also wir wollen nicht Bittsteller sein, sondern dadurch, dass Friedhöfe wieder ein relevanter Ort werden, ist es eine Zwangsläufigkeit, dass sie dann auch wieder auskömmlich finanziert werden.
Ein Ort für die Lebenden, den Friedhof neu denken. Das war heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Zu hören in der ARD Audiothek oder man findet den Podcast auch unter ndr.de/info.
Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik und dafür gibt's wie immer eine Mailadresse. Vertikal Horizontal in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.